Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Mein Name ist Sabine Brauer und ich freue mich sehr, Sie auch in der zweiten Staffel unseres Podcasts begleiten zu dürfen. Unsere heutige Folge widmet sich voll und ganz dem Thema Krankheitsbewältigung und Zielsetzung. Wie schaffe ich es mit der Myasthenie als chronische Autoimmunerkrankung zu leben? Welche Rolle spielt Mut dabei? Und wie ist das mit Zielsetzung? Kann und soll ich mir als Patient Ziele setzen? Verändern sich die Ziele im Lauf der Krankheit? Und über diese Themen möchte ich mit meinen heutigen Gästen, Frau Dr. Marlene Czernacz und Frau Renate Schaffer-Nicht sprechen. Frau Dr. Marlene Czernacz ist niedergelassene Neurologin in der Praxis Die Neurologen in Bad Nauheim. Die Praxis hat ihren Schwerpunkt auf neuroimmunologischen Krankheiten wie die Myasthenia gravis und auch die Multiple Sklerose. Und sie bringt uns heute die Sicht des Arztes näher. Frau Schaffer-Nicht ist in der Fachpflege für Intensivmedizin ausgebildet, 24 Jahre auf einer neurologischen Intensivstation und danach seit mittlerweile 10 Jahren Intensivpflege auf einer pneumologischen und infektologischen Intensivstation. Die Frau Dr. Czernacz und die Renate Schaffer-Nicht, die kennen sich aus diesem Arbeitszusammenhang. Und ja, Renate, wir kennen uns über die Gewerkschaft.
Genau.
So, dann freue ich mich, dass ihr beide da seid und begrüße euch ganz herzlich.
Vielen Dank.
Ja, hallo erstmal in die Runde.
Renate, du kennst mich, du weißt das ein bisschen. Ich habe so früher, so nach Gandhi es gehalten, setze deine Ziele groß genug und die Umstände werden sich nach deinen Zielen richten. Und mit der Myasthenie bin ich da erstmal ganz, ganz stark auf Grund gelaufen und habe dann irgendwann mehr so Lessing bevorzugt. Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der. Der ohne Ziel herumirrt.
Na, ist gut.
Ja, gut. Dann steigen wir gleich mal ein. Es geht um Ziele. Also ich habe die Myasthenie so erlebt, dass das eine sehr wankelmütige Krankheit ist und die Mediziner sagen fluktuierender Verlauf. Ich sag gute und schlechte Tage, trotz vieler Therapiemöglichkeiten und Optionen. Und man braucht sehr, sehr viel Geduld und auch im Grunde ein gutes Vertrauensverhältnis mit dem Arzt. Und um diese Dinge wird es heute gehen. Ich habe für mich das mal irgendwann so klar gekriegt, dass die Krankheit im Grunde so drei große Phasen hat. Also für mich war diese Phase der Diagnosestellung, Diagnosesicherung eine sehr langwierige Phase, wo sehr viel Unsicherheit geherrscht hat, weil bei mir noch eine begleitende andere Erkrankung mit im Paket war. Und dann hat mein Mann zu Hause immer gesagt, ja, was hast du denn nun? Ja, und so, also ich hatte dann so das Gefühl, ich muss mich da rechtfertigen oder es gibt keinen Namen dafür. Und naja, man macht dann halt genau das, was man immer macht. In meinem Fall, gut, zieh die Laufschuhe an, ernähr dich gesund und so Sachen. Schadet ja auch nicht, aber es hilft ja halt auch unter Umständen nicht. Weil ich dann nämlich immer wieder auf dieselbe Nase gefallen bin, nämlich dass ich mich überfordert habe. Und was dann auch noch anstrengend war, war im Grunde, okay, irgendwann nach der Thymektomie hieß die Krankheit Myasthenie, dann war das geklärt und dann fing die Therapie an und da brauchte man dann ganz viel Geduld. Also es ist nicht so, da kriegt man eine Tablette und alles ist schön, sondern irgendwie, man bekam dann verschiedene Sachen und musste ganz viel auch ausprobieren, immer wieder neu probieren, weil manches halt eben auch nicht gleich so funktioniert, wie sich Arzt und Patient das vorstellen. Und eigentlich erst die dritte Phase war dann so eine stabile Phase, wo endlich eine Therapie gefunden war, mit der ich gut konnte, wo jetzt auch im Grunde diese Spitzen, diese Hochs und Tiefs abgenommen haben und es eher kleinere Rückschläge sind, die dann saisonal meistens bei mir vorkommen. Ja, da wollte ich ganz gerne gleich mal an Sie abgeben, Frau Dr. Czernacz. Mit dieser ersten Phase, also die Akutphase oder eben diese Diagnosefindungsphase, schildern Sie mal bitte aus Sicht der Ärztin, welche Ziele Sie da konkret verfolgen. Wie gehen Sie da vor?
Also es ist eine ja recht komplexe Phase und auch sehr individuell unterschiedlich. Ich erinnere mich, dass ich Patienten und Patientinnen habe, wo die Diagnose Myasthenie recht schnell gestellt wurde, innerhalb von wenigen Tagen bis wenigen Wochen, und andere Patientinnen häufiger tatsächlich teilweise Jahre mit einer unklaren Diagnose geblieben sind oder unklaren Symptomen. Ganz häufig tatsächlich auch, wo dann teilweise eine psychosomatische Genese bestätigt oder vermutet, bis dann letztlich diese Diagnose rauskam, was natürlich für alle auch eine gute Entlastung oder gerade für die Betroffenen zu einer starken Entlastung beiträgt. Aber wichtig ist natürlich wirklich eine zügige Diagnosestellung, damit man eben auch zügig in die Therapie gehen kann. Und das ist nicht immer so einfach, aber ich denke, man muss dann auch dahinter bleiben und wirklich dranbleiben, bis man eine Diagnose hat und nicht bei einem unauffälligen Wert dann sagen, das ist es nicht. Ja, man braucht da ein bisschen Detektivspiel auch. Ne? Man muss dranbleiben, das ist wie der Vergleich mit dem Marathonlauf, und darf nach 100 Metern nicht gleich aufgeben.
Ja, und da muss ich sagen, da habe ich Sie sehr schätzen gelernt. Als ich nach der Thymektomie zu Ihnen kam, habe ich Sie hören sehr, sehr gut zu. Sie sind sehr ruhig und geduldig. Und ich hatte immer das Gefühl, Sie gehen auch sehr achtsam mit mir um. Natürlich macht das auch Angst und Sorgen, so eine Krankheit, wenn man das so dann hört. Und da würde ich jetzt gern mal an dich abgeben, Renate. Wie erlebst du das, diese Patientenängste und Sorgen und vielleicht auch diesen Vertrauensverlust? Es ist ja bei euch in der Pflege immer dieser Faktor Zeit, ne? Es sind ja auch immer Prozesse, die von Klinik zu Klinik unterschiedlich sind.
Ja, das ist eine schwierige Situation. Und ich muss auch sagen, einmal kenne ich dich ja als Freundin und habe diesen Weg begleitet. Und auch da ist mir einfach aufgefallen und nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, Zeit und auch ja Respekt vor dem Patienten zu haben, ihm die Zeit zu schenken, ihm zuhören zu können und auch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Und ich habe einfach festgestellt, leider, dass gerade bei den Patienten, wo eben nicht klar eine Diagnosestellung möglich ist, dass sie oft sehr verunsichert sind, weil sie auch schon hohen Leidensdruck oft haben und auch so in die Klinik oft kommen. Und entweder haben sie noch Vertrauen oder können dieses Vertrauen erhalten, oder sie sind total verunsichert, weil, was ja eine Standardisierung bei uns ist, wir haben Abläufe, die müssen eingehalten werden. Und wenn da jemand kommt und das hinterfragt, dann wird es schon schwierig. Hat vieles auch damit zu tun, dass Therapien eben in den Kliniken standardisiert sind und auch ein zeitlicher Faktor eine große Rolle spielt. Und in der heutigen Zeit, wo doch Zeit eine große Rolle spielt bei all den Tätigkeiten, die wir im Krankenhaus haben, wird es auch oft sehr problematisch für den Patienten und für das Patientenpflegeverhältnis auch. Das muss ich eindeutig sagen.
Da sagst du wieder was Wahres, weil ich habe das bei der Anpassung meiner Beatmung auch genauso erlebt. Kurzfristig habe ich einen Rückwärtsgang eingelegt, weil eben dieser Faktor Zeit nicht da war. Und es waren aber bestimmte Probleme und es ging dann nicht weiter. Aber ich muss auch sagen, Faktor Zeit ist eine Sache. Und ich habe es immer sehr geschätzt. Auch bei der Thymektomie hatte ich zum Beispiel eine sehr gestandene und langjährig erfahrene Nachtschwester. Und die hat jetzt gar nicht so mit dem Faktor Zeit, sondern es ging darum, ich wollte mich gerne eigentlich hinstellen in der ersten Nacht nach der OP. Da hat sie gesagt, das geht natürlich nicht. Aber sie hat verstanden, was ich wollte. Also sie hat gesagt, sie können sich gerne mal auf die Bettkante setzen. Und dann haben wir das gemacht und dann, also ich war da sehr frustriert und sehr, ich habe nämlich gemerkt, mein Kopfhebemuskel, der funktioniert nicht mehr. Ich musste dann ins Bett hochfahren und so. Aber ich wollte halt sehen, was funktioniert. Kannst du sitzen? Also ne, man will ja dann gucken, wie im Eimer bist du jetzt eigentlich? Und dann, die hat das verstanden, mich da abgeholt, und da würde ich jetzt gern wieder an Sie abgeben, Frau Dr. Czernacz. Wir sind dann in dieser Phase der Therapiefindung. Welche Anforderungen stellen Sie da an die Erwartungen des Patienten? Wie greifen Sie da die Erwartungen der Patienten auf? auch im Hinblick auf die Therapie und die Therapieoptionen. Wie gehen Sie da vor?
Das ist eine sehr intensive Phase, glaube ich, für die Betroffenen. Wichtig ist, dass man realistische Erwartungen stellt. Dass man also nicht sagt, ich nehme jetzt ein Medikament in einer gewissen Dosis und in einer Woche ist alles vorbei, sondern dass das Ganze schon länger dauert. Es ist ja inzwischen so, dass es mehr Therapiemöglichkeiten gibt als noch vor 10 Jahren. Und da muss man eben abwägen zwischen der Stärke der Erkrankung, dem Stärke des Medikaments, möglichen Nebenwirkungen natürlich auch. Verträglichkeit ist ein ganz großes Thema. Bei jungen Frauen häufig das Thema Schwangerschaft. Manche Medikamente sollte man in der Schwangerschaft nicht nehmen zum Beispiel. Und da ist wichtig, dass man die Leute ins Boot holt, dass man das sozusagen zusammen plant. Es nutzt nichts, wenn ich jetzt sage, das Medikament ist das Beste für Sie, nehmen Sie das. Und der oder diejenige, der mir gegenüber sitzt, trägt das nicht mit. Also das muss man sozusagen verschiedene Optionen darstellen, wenn es die Möglichkeit gibt zu wählen. Das ist ja auch nicht immer so. Und quasi den Sinn der Medikation gut erklären, damit man zusammen das macht. Also das Stichwort ist ja jetzt nur auf Neudeutsch Shared Decision Making, dass man mit den Betroffenen zusammen die Therapie auswählt und das dann auch zusammenträgt.
Genau, dieser mündige Patient, der eben auch mit im Boot sitzt, wie Sie das so schön gesagt haben, und dann auch mit Entscheidungen trifft, zu denen er natürlich dann ganz anders steht, als wenn das über seinen Kopf hinaus passiert. Und da ist aber auch, finde ich, ganz wichtig, dieses Thema Ziele setzen und auch dieses Mut machen. Da wollte ich jetzt nochmal an die Renate abgeben. Wie gehst du vor, wenn du jetzt so eine frisch operierten Patienten oder einfach einen Patienten, wo du merkst, der ist gerade so an einem Tiefpunkt?
Also ich muss jetzt mal sagen, ich bin jemand, der Offenheit und Ehrlichkeit überaus schätzt. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Patienten, wenn ich klar und offen mit ihnen rede, egal wie schwer es ist, und ich habe jetzt in meinem Bereich sehr viel mit Lungentransplantierten oder Patienten, die zur Transplantation stehen, schon viel zu tun. Und da merke ich auch immer wieder, offen und klar zu sagen, was gerade stattfindet oder welche Möglichkeiten man hat. Ich kann ja als Pflegende nicht sagen, Diagnosen stellen oder so. Das steht mir ja gar nicht zu. Aber ich kann die Patienten da abholen, wo sie gerade sind. Und meine Patienten, das muss ich eindeutig sagen, wissen auch, dass sie von mir eben nicht gesagt bekommen, das wird schon alles wieder gut. Weil das ist, glaube ich, auch eine ganz falsche Taktik. Die wenigsten Patienten wollen irgendwie irgendwas beschönigt bekommen, sondern sie wollen eigentlich Vertrauen haben. Und Vertrauen kann ich nur dann bekommen, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist ehrlich zu mir, soweit wie es möglich ist. Und das ist eine ganz, ganz große Geschichte. Und dann lassen sich die Patienten, egal wie verunsichert sie sind, eher auf die Dinge ein. Und wenn sie es nicht wissen wollen, signalisieren sie das auch. Sie sagen mir ganz klar, danke, dass Sie mir das jetzt gesagt haben, aber ich will darüber jetzt nicht mehr weiterreden. Dann ist das auch in Ordnung.
Frau Dr. Czernat, haben Sie das auch so in den Zusammenhängen erlebt?
Was ich versuche mitzugeben, ist, dass ich den Weg mitgehe. Also ich bin immer mit dabei. Und gerade am Anfang ist es auch wichtig, die Leute sehe ich ja engmaschig. Ich habe gerade am Anfang von der Therapieeinstellung Patienten, die ich einmal pro Woche sehe. Aber das sind natürlich auch Abstände, wenn das dann stabil läuft. Irgendwann kann man die vergrößern. Und das sage ich auch, dass ja jetzt am Anfang wird es halt mehr von mir geben oder dass wir uns öfter sehen. Aber ich bin auf jeden Fall den Weg mit dabei, auch wenn er nicht einfach wird.
Ja. Aber Gott sei Dank bleibt es ja nicht so, sondern es ist ja immer der Ausblick, ne? Nachdem dann auch eine Therapie gefunden ist, die funktioniert, stabilisiert sich bei vielen sehr vieles. Manche laufen sogar Marathon, manche gehen ins Fitnessstudio und andere wiederum machen eben nach Lessing das Brötchen ein bisschen kleiner und gehen ein bisschen langsamer durchs Leben, haben aber auch ein Ziel vor Augen. Und da war bei mir der Punkt, ich habe mir dann irgendwann so eine Uhr gekauft, ne, weil mich hat das aufgeregt, dass ich eben nicht mehr so viel laufen konnte und wollte dann gerne wieder die Wegstrecken erweitern. Und dann habe ich mir halt so eine Uhr gekauft und habe so geguckt, welche Schritte sind realistisch. Und das war so im Grunde bei uns bis zur nächsten Ecke an den Bäcker. Da habe ich gesagt, das kannst du auch an einem ganz, ganz miesen Tag noch mit vielen Pausen und mit Rollator dann Und das machst du einfach. Da gibt's keine Ausreden, außer du hast irgendwie eine Grippe oder irgendwas. Dann ist natürlich klar. So, und das habe ich mir dann eingestellt in die Uhr. Mittlerweile sind es 3000. Und das hat mich persönlich aber dann so stolz gemacht und auch so einen Anschub gegeben. Ja, und dann ist es so ein Selbstläufer geworden und man arbeitet. Und für mich ist jetzt auch so Rückschläge, die dann passieren, gar nicht mehr so schlimm. Dann sage ich, okay, ja, da ist es halt jetzt mal wieder ein bisschen langsamer und dann mache ich mal wieder auf 1000 Schritte. Wie gehen Sie da vor, Frau Dr. Czernacz, in dieser stabilen Phase? Was geben Sie da Patienten mit?
Also ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Mhm. Es ist schon auch manchmal wichtig, dass man Betroffene so ein bisschen so aus der Komfortzone rausholt, dass man sozusagen nicht sagt, na, ich habe jetzt ja die Myasthenie, ich kann jetzt gar nichts mehr. Manchmal ist das auch natürlich Sorge oder oft ist das Sorge davor, was falsch zu machen, sich zu überfordern, dass dann was kaputt geht, dass man da ein bisschen auch unterstützt und sagt, so ein bisschen darf man auch ruhig auch mal gucken, was geht. Und das aber natürlich dann auch realistisch dann abstimmen. Und wenn es in der stabilen Phase ist, was dann auch mal nochmal ganz spannend wird, wenn das sehr viele Jahre stabil ist, kommt ja irgendwann auch mal der Zeitpunkt, wo man sagt, vielleicht ich reduziere die Medikamente mal ganz vorsichtig. Auch das ist was, was häufig nochmal zu sehr viel Verunsicherung zuführt bei den Betroffenen und wo man dann auch nochmal engmaschige Kontrollen braucht oder so engmaschige Begleitung, sage ich es lieber, Kontrollen ist das falsche Wort. Aber wie gesagt, auch so ein bisschen, manchmal muss man schubsen, dass man sagt, okay, so ein bisschen was probieren darf man jetzt auch mal. So wie Sie sagen, die 1000 Schritte als Ziel, weil das geht dann schon. Ja, und dann muss man nicht auf 500 gehen.
Ja. Das stimmt. Wie gehst du vor in der Pflege? Du hast sie ja dann teilweise noch in einer anderen Phase erlebt, auch Myasthenie-Patienten, auch in der Krise. Ne? Wie gehst du da um?
Also ich glaube, solche Erkrankungen, die auch sich so chronifizieren, die darf man auch nicht nur mit dem Patienten, sondern auch mit den Angehörigen. Die spielen da eine ganz große Rolle, die mit ins Boot zu nehmen. Und da auch einen Fokus drauf zu legen, dass sie eben auch die Möglichkeiten, weil die haben ja oft auch diese Hoffnung, das wird ja jetzt gleich besser und dann geht das wieder. Oder sie kommen in so ein Prinzip, gar nichts mehr machen, alles abnehmen, gar nicht mehr irgendwas zulassen. Und ich glaube, das ist so eine Kombination von Patient, Angehörige und Umfeld, aber auch Therapeuten.
Also mein Mann, der hat irgendwann auf so einem Myasthenie-Gesellschaft-Treffen mal gesagt, Mensch, also damals, als wir uns kennengelernt haben, hast du schon solche Sachen gehabt? Und dann habe ich so gedacht, echt? Und ich habe dann gemerkt, wie viel ich eigentlich von diesen, ich sag mal, ganz niederschwelligen Symptomen komplett verdrängt habe. Unter anderem, dass ich eigentlich eine Leseratte war und plötzlich nur noch Hörbücher gehört habe, weil das Lesen abends mir, ja, da hatte ich Doppelbilder, ne? Das ging nicht mehr gut und um das eben nicht zu merken, habe ich Hörbuch gehört und dann war das natürlich kein Thema. Ne? Also es ist wirklich eine Herausforderung, aber mit Mut und Zielen kann man eben diese Krankheit vielleicht auch ein Stück weit packen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit, für eure Zeit. Und nochmal mein Hinweis an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Die vergangenen Podcast-Folgen hört noch mal rein, liked und folgt denen. Dann bekommt ihr auch immer Updates. Und wenn ihr Themen oder Ideen habt, dürft ihr gerne über podcast@myasthenie.de die direkt schreiben. Ja, und ganz wichtig, am 28.02. ist der Rare Disease Day. Das ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Und das dient so ein bisschen dieser Aufmerksamkeit, der Awareness für Menschen mit seltenen Krankheiten. Und dann würde ich an der Stelle sagen, ich freue mich auf die nächste Folge, wo es um das Thema Angehörige und das Umfeld gehen wird. Und sag wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.